Information zu RE1 nach Brandenburg Hauptbahnhof über Potsdam Abfahrt.
Die Freiheit heißt auch Freiheit zur Einschränkung, zur bewussten Einschränkung in bestimmten Bereichen, wo es sinnvoll ist.
Am Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt. Wir bringen euch von Potsdam über Brandenburg bis nach Vorde.
We need courage. We need action. We need justice.
Wir erzählen Geschichten über Mut. Wir stellen Fragen nach Klimagerechtigkeit und wir inspirieren zum Handeln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Am Streckenrand. Wir sind
Daniel
und Annika. Und heute geht's nochmal um das Thema Wasser. Wir befassen uns mit Wasserknappheit in Brandenburg.
Wasserknappheit scheint mir auch wieder ein Thema zu sein, das nicht direkt Mut macht. Und wir haben ja am Anfang Vanessa Nakate gehört, die sagte, wir brauchen auch Mut. Haben auch schon als Feedback so auf die ersten Folgen gekriegt, Mensch, Mut fehlt uns immer wieder. Vielleicht fehlt uns der Mut auch manchmal wirklich, wenn wir auf Dinge gucken wie einen austrocknenden Aralsee. Das macht mir wirklich keinen Mut. Wir werden heute immer wieder aber auch Punkte kriegen, wo man sieht, ja, ein Wandel ist möglich, eine Transformation ist möglich und das macht dann auch Mut. Eine andere Sache, die mir beim Mut einfällt, ist, ich gucke nochmal auf Dota, die gesungen hat, wirklich aussichtslos ist es nur, wenn wir es nicht versuchen. Also selbst wenn es irgendwie alles mutlos erscheint, es gar nicht zu versuchen, ist auf jeden Fall der falsche Weg. Und vielleicht macht das ja schon mal Mut, es einfach zu versuchen.
Um uns auch diesen Fragen von Umgang mit Wasserknappheit oder Wasserkrise zu nähern und auch nochmal eine Idee von der Grundsituation zu bekommen, haben wir uns mit Professor Dr. Manfred Stock getroffen. Der arbeitet beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und dieses Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung liegt auf dem Telegrafenberg in Potsdam, den man fast vom Hauptbahnhof Potsdam sehen kann.
Okay, wir sind also gedanklich am Potsdamer Hauptbahnhof, Telegrafenberg, können wir fast sehen. Wir haben jetzt zum Thema Telegrafen ein kleines Hörrätsel dabei. Und wir wissen, Telegrafie funktioniert optisch. Optisch funktioniert wirklich im Podcast nicht gut. Deswegen nehmen wir jetzt die Morse-Telegrafie. Und da haben wir für euch was mitgebracht. Wir spielen euch mal ein Morse-Zeichen vor. Mal gucken, ob ihr rauskriegt, ob ihr das direkt erkennt. Okay, das ist vielleicht noch das Einfachste oder das Bekannteste. SOS war das und jetzt kommt natürlich noch eine Stufe schwerer, die wir schnell für euch ausprobieren, euch vorspielen wollen. SOS habt ihr ja schon gehabt und jetzt war natürlich das zweite Wort dann Wasser, weil um Wasser geht's. Also das als kleines Hörrätsel des heutigen Tages.
Auf dem Telegrafenberg habe ich also Manfred Stock getroffen im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, in dem er nahezu seit Beginn aktiv ist. Er versicherte mir zwar zu Beginn, dass er inzwischen im Ruhestand ist und dennoch setzt sich Manfred Stock in unterschiedlichen Gremien, vor allem in Brandenburg, zu Themen der Klimaanpassung ein, ist in Klimabeiräten aktiv, unter anderem bei der Nachhaltigkeitsplattform Brandenburg. Und hat uns also zum Thema Wasser in Brandenburg und was tun mit der krisenhaften Situation berichtet. Damit einmal rein ins Interview.
Ich bin angesiedelt hier am Potsdam-Institut in dem Forschungsbereich Klimaresilienz. Das heißt, es geht darum, wie kann unsere Gesellschaft in den sich verändernden Lebensbedingungen im Klimawandel sich anpassen, dem begegnen, wie kann es eine Resilienz entwickeln, beispielsweise bei Hitzeperioden.
Und das Thema Wasser zieht sich durch?
Das Thema Wasser ist sozusagen ein Begleitthema, ganz grundsätzliches, ein ganz elementares Bedürfnis. Ohne Wasser kommen wir nicht sehr lange aus. Das haben die Leute durchaus Bewusstsein, aber trotzdem gehen sie davon aus, dass es wie selbstverständlich aus dem Hahn kommt. Und entsprechend wird es auch nicht sehr sorgfältig häufig behandelt. Und das ist aber notwendig, gerade durch die Veränderungen, die da sind. Das ist jetzt der Klimawandel. Brandenburg war schon vorher, bevor der Klimawandel so richtig ins Bewusstsein gekommen ist, das trockenste mit Land in der Bundesrepublik. Obwohl die vielen Seen da sind, aber die verdunsten ja eine Menge. Also das Wasser verschwindet mehr und mehr. Und man hat dann auch hier durch Braunkohleabbau, durch überdimensionierte Kläranlagen am Anfang nach der Wende das Wasser einfach abgepumpt und das ist dann sozusagen in der Nordsee über die Elbe verschwunden oder ein Teil auch über die Oder in der Ostsee und ist dem Land abhanden gekommen. Und jetzt im Klimawandel ist mit dem Temperaturanstieg, wir haben jetzt für Brandenburg etwa 1,5 Grad im Mittel schon Erwärmung, das ist auf globaler Ebene sind wir bei 1,2 Grad. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass 1 Grad Erwärmung bis zu 7% mehr Wasser in der Luft aufnehmen kann, dann ist da das Wasser sozusagen hinentschwunden. Und wir haben in der Atmosphäre jetzt gewaltige Ströme von Wasser, die manchmal das Mehrfache, Zehnfache mehr als der Amazonas zum Beispiel ausmachen kann. Und irgendwo kommt es dann in einem Starkregen mal gewaltig runter und gibt Überschwemmungen. Und das sind die beiden Seiteneffekte, zu viel und zu wenig Wasser, die der Klimawandel bewirkt.
Die sozusagen die Krisensituation im Prinzip auch ausmachen.
Die machen das sehr stark aus und kommen auch dadurch ins Bewusstsein. Ansonsten, diese langsamen Veränderungen, die fallen den Menschen gar nicht so richtig auf. Und wenn dann also auch in einem Hitzesommer, wie jetzt hier in Deutschland, über 4000 Menschen sterben, zusätzlich an den Hitzefolgen, das wird auch nicht so zur Kenntnis genommen. Dabei wird es in Zukunft dazu führen, dass große Teile der Erde, da kann man sich gar nicht mehr im Freien aufhalten, weil es so heiß ist.
Ja. Und wie würden Sie jetzt für Brandenburg und das Wasserproblem, wie wir es vielleicht lapidar sagen, das einordnen? Wie ernst ist die Situation? Also es gibt ja auch diese Einordnungen Wasserknappheit, Wassermangel. Wo befinden wir uns da?
Wir befinden uns in einem akuten Wasserknappheitssituation. Das heißt, man muss sparsam mit dem Wasser umgehen und sorgfältig auch mit den Ressourcen umgehen. Das haben wir nicht so im Bewusstsein. Beispielsweise, das ist ins Bewusstsein gerückt, weil beispielsweise die Niederlassung von Tesla in Brandenburg in einem Wasserschutzgebiet erfolgt ist. Dazu wurde auch ein entsprechender Wald abgeholzt. Und Wälder sind bei uns kostbar als Wasserspeicher. Nun nicht gerade die Kiefernwälder, die wir haben und der Waldumbau hin zu Mischwäldern, die dann das Wasser wieder speichern können, das dauert seine Zeit. Von daher muss man da ein bisschen sorgfältiger umgehen, als das für uns alle in der Vergangenheit so der Standard war. Da ist jetzt ein Umdenken, Gott sei Dank, zu bemerken. Da haben auch die trockenen Sommer, die letzten 2018 besonders, das ins Bewusstsein gerückt. Aber da jetzt die ganzen Maßnahmen umzuschalten, die Leute wollen einfach das Wasser haben. Das kommt aus dem Grundwasser bei uns zu 90% und das nimmt ab. Und es kommt nicht genügend zu. So, und wie können wir jetzt erreichen, dass da, sagen wir mal, die Grundwasserressourcen nicht weiter verschwinden.
Ja, was würden Sie sagen, was sind die großen Stellschrauben, die Knackpunkte, an denen eben für die Grundwasserhaushalte gesorgt werden kann, obwohl wir uns schon in so einer krisenhaften Situation befinden?
Das ist vor allen Dingen in der Landschaft. Wir haben in der früher haben wir sehr viele Feuchtgebiete, Moore gehabt. Moore speichern nicht nur das Wasser, das wir dringend brauchen, und das erneuert sich dann da auch, da wird es gespeichert, kommt dann auch dem Grundwasser zugute, Feuchtgebiete genauso. Das ist alles entwässert worden, noch schon in der DDR, einfach um Landwirtschaft zu betreiben. Und dieses wird weitergemacht. das ist auch schwierig, das auf die Schnelle umzusteuern. Nicht? So ein Bauer muss ja irgendwie mit seinem Hof und seinem Betrieb zurechtkommen. Da wird allein gelassen mit dem Problem, versucht dann zu bewässern und da kommt ihm dann in so Wassermangelsituationen, also wenn sozusagen alle die Bäche trocken gefallen sind, die Dürre sich ausbreitet in der Landschaft, dann kommen noch die Entnahmeverbote dazu, dann steht er ja allein da mit seinem Problem. Ne? Und da muss man dafür sorgen, dass Landwirtschaft betrieben werden kann hier weiterhin, ohne dass das die Grundwasserressourcen weiter plündert, dass auch die Seen uns erhalten bleiben, die Moore und Feuchtgebiete. Und da brauchen auch die landwirtschaftlichen Betriebe eine entsprechende Unterstützung. Die müssen natürlich auch mit akzeptieren, inwieweit sie selber beitragen können zu dem Problem, was sie machen können, also Umstellungen bestimmter Betriebsformen. Ebenso Tesla beispielsweise. Tesla braucht, wie viele solche Industriebetriebe, Wasser. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Das brauchen wir auch für den Erhalt unserer Arbeitsplätze. Ja? Von daher können wir da nicht einfach sagen, ja, brauchen wir kein Wasser. Dann haben wir auch keine Arbeit mehr letztendlich. Also wir müssen schauen, wie wir mit diesem Zielkonflikt zurechtkommen. Das geht bei Tesla, die haben das inzwischen auf dem Schirm. Man kann einen Teil des Wassers, das verwendet wird, auch recyceln. Und das wird zum Teil dort schon gemacht. Das heißt, mit den Erweiterungen, die dort auf dem Werksgelände jetzt vorhaben, brauchen sie nicht mehr Wasser, als sie schon genehmigt bekommen haben, weil sie dann das wiederverwenden können zu einem gewissen hohen Anteil. Aber das gilt für viele Betriebe, die schauen müssen, wie sie denn ihren Wasserbedarf ganz effizient nutzen können, wie sie auch Recyclingverfahren, wie sie andere technische Möglichkeiten nutzen können, um mit weniger Wasser auszukommen, ohne dass das jetzt nun gleich die Produkte, die sie erzeugen, konkurrenzlos teuer macht. Ne?
Jetzt könnte man natürlich kritisch nachfragen, brauchen nicht aber dennoch solche Industriebetriebe sozusagen einen Deckel oder eine Grenze, abgesehen des genehmigten Wassers im Sinne der Konsumfrage? Ne?
Ja. Das muss einfach, wir haben bisher da auch gar nicht mal im Land den richtigen Überblick, wer wie viel Wasser wo braucht. Wie viel Grundwasser wird denn eigentlich von wem wo entnommen? Wir haben Brunnen genehmigt, wo keiner nachfragt, wie viel Wasser wird denn entnommen? Ich meine, da fängt es doch schon an, dass man eigentlich mal einen Überblick kriegt, wo denn wirklich Wasser entnommen wird. Dann kann man sich fragen, wird es in der Menge auch gebraucht? Gibt es andere Möglichkeiten, Alternativen dafür? Sowas muss man machen.
Das klingt jetzt nach einer Aufgabe auf struktureller Ebene, ne?
Das ist eine strukturelle Aufgabe für die Politik. Daseinsvorsorge ist das. Denn der Klimawandel wird weiterkommen und die Probleme, die wir jetzt deutlich sehen, die werden sich weiter verschärfen. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir nachher gar keine Möglichkeiten mehr, was Sinnvolles zu tun, um dem entgegenzuwirken.
Und was würden Sie sagen, zum Beispiel ganz im konkreten Fall Brandenburg, Landesregierung Brandenburg, was sind die Aufgaben, was ist die Verantwortung angesichts dieser wasserkrisenhaften Situation?
Die Verantwortung liegt einfach auch in der Fläche, in der Flächennutzung, dass man dort ein Umdenken macht, dass die verschiedenen Ressorts, Wirtschaft, auch innerhalb des Umweltressorts, der Abteilung Wasser, dass die zusammenarbeiten, Naturschutz und Wasserbewirtschaftung muss zusammenarbeiten. Wir haben da einen Flickenteppich auch von Zuständigkeiten. Das muss die müssen zusammenarbeiten, statt dass sie getrennt voneinander irgendwie versuchen, die Probleme zu lösen. Das geht so nicht weiter. Wasser- und Bodenverbände, das muss unter Umständen auf eine neue Grundlage gestellt werden. Wir haben da in der Vergangenheit, nach der Wende, ist denen erzählt worden, jetzt gibt es die blühenden Landschaften, hier werden gewaltige Zuzüge kommen, das wird boomen, hier kommen viele Einwohner her, stattdessen sind die weggezogen. Ja, da braucht man jetzt mit den vielen zukommenden Einwohnern neue Wasservorkommen. Das Abwasser muss in neue Klärwerke und die sind alle überdimensioniert. Und das, was dann da geklärt wird, das wird in Vorfluter geleitet, kommt in Spree, in Havel und dann in die Elbe und verschwindet aus dem Land. Das ist der eine Punkt. So, und da muss man jetzt schauen, speziell für Niedrigwassersituationen, wie geht man damit um und wie kann man langfristig auch dafür sorgen, dass die Grundwasservorräte aus. Jetzt ist die Politik natürlich mitschuld, weil sie sozusagen individualisiert hat die Verantwortung. Mhm. Wir sind aber alle gemeinsam in der Verantwortung. Das heißt, wir müssen gemeinsam Lösungen finden und nicht einfach jetzt gegen das System dann auftreten, wie das eine bekannte Partei ja derzeit macht.
Das heißt, Sie würden dann wieder sagen, wir müssen doch wieder auf die Bewusstseinsebene der Individuen, um dann kollektiv ja. Forderungen zu stellen?
Wir müssen verstehen, dass wir alle in einer Gemeinschaft dazu beitragen müssen, dass die Lebensbedingungen im Klimawandel uns erhalten bleiben. Und das ist keine leichte Aufgabe. Und das ist dann nicht einfach nur durch ein etwas anderes Mobilitätsverhalten leicht zu lösen. Einmal verzichten auf Fliegen. Nein, das Ganze muss umgestellt werden. Das ist zum Teil auch nicht ohne Verzicht zu erreichen. Ja? Wenn wir da uns jetzt nicht in vernünftig einschränken, ohne dass uns das, die Lebensbedingungen jetzt nun da schwerfallen. Das gilt für arme Leute sowieso schon. Wir haben ja eine große Diskrepanz zwischen dem Einkommen in der Bevölkerung. Führt dazu, dass einige locker verzichten können, weil sie Ausgleichsmöglichkeiten haben. Andere haben gar keine Möglichkeit. Und die haben aber häufig das, warum kommen die uns jetzt mit Verboten?
Aber was machen wir denn dann, wenn keine Verbote und wenn keine Bewegung durch individuelles Bewusstsein?
Überzeugen. Die Politik macht das nicht genügend. Die schauen nur auf die aktuellen Umfrageergebnisse, schauen auf die nächste Wahl. Sie sehen nicht, dass sie für die Zukunft eine Verantwortung haben. Und dann schimpfen sie noch auf die Klimakleber von der letzten Generation, die eigentlich nur auf das hinweisen, dass wir jetzt zu wenig tun. Und nachher brauchen wir keine Verbote, weil dann ist nichts mehr da. Mhm. Da können wir nicht verboten, sondern das macht die Natur dann. Dass dann da können wir sagen, okay, wo soll das Wasser herkommen? Ist es nicht da? Ne?
Und das ist ja auch ein Akt der Verzweiflung. Also so nehme ich
ja,
aber, ne?
So ist es. Das wird aber in der Bevölkerung so nicht wahrgenommen, sondern da die wollen uns sozusagen jetzt zu etwas zwingen, was nicht opportun ist. Mhm. Die Freiheit heißt auch Freiheit zur Einschränkung, zur bewussten Einschränkung in bestimmten Bereichen, wo es sinnvoll ist. Mhm. Weil uns sonst irgendwann die Freiheit ganz flöten geht, irgendwas zu entscheiden. Und jetzt die Möglichkeit, weil das alles so schrecklich ist und so schwierig ist, dann zu sagen, das Ganze stimmt ja gar nicht, das haben irgendwelche Wissenschaftler sich ausgedacht, damit sie irgendwie Geld für ihre Forschung kriegen, wie es die AfD macht, das führt uns auch nicht weiter.
Ich würde noch mal ganz kurz gern zu diesem Punkt der Landwirtschaft und Ernährung zurückkommen. Was haben Sie für Ideen, Vorschläge, wie in einem so wasserarmen Zustand in Brandenburg Landwirtschaft nachhaltig betrieben werden kann?
Also wir haben zu hohe Tierbestände. Das gilt nicht nur für Brandenburg, das ist Niedersachsen noch viel stärker. Das führt dann auch durch den Gülleanfall zu Nitratverseuchung des Wassers und damit auch des Grundwassers, sodass bestimmte Brunnen gar nicht mehr betrieben werden können. Was die Landwirte entweder nicht einsehen oder die Verbände fragen, stimmt das überhaupt? Oder aber, wenn sie es einsehen, dann ist klar, was sollen wir denn anders machen? Wir können ja jetzt nicht das, was die Vorgaben von der Politik sind, mit denen können wir so nicht arbeiten. Das heißt, wir brauchen dann wirklich andere Vorgaben.
Ich versuche jetzt nochmal so gegen Ende unserer Zeit vielleicht nochmal in eine zuversichtlichere Richtung zu drehen, im Sinne von vielleicht nochmal hier lokal in Brandenburg Projekte, Ideen, die schon am Laufen sind und einen Beitrag zu einer klimaanpassenden Umgangsweise.
Ich meine, dass dieser Druck, der durch den Klimawandel entsteht, hat ja schon zu einem Umdenken bei vielen geführt. Und es sind von daher, wenn auch spät, viele Ansätze erkennbar, die Sache in eine vernünftige Richtung zu lenken. Beispielsweise gibt es Biobetriebe und die nehmen zu. Und es gibt auch viele, die begriffen haben, dass sie als Landwirt nur eine Chance haben, wenn sie biologisch arbeiten. Und sie erwarten dann aber auch die entsprechende Unterstützung dadurch. Und das wird im Moment ja auch versucht.
Eine letzte Frage. Was macht Ihnen Mut, mit Ihrer Arbeit immer wieder so fortzufahren und sich trotz der...
Ja, die vielen Leute, die das Bewusstsein haben. Das ist durchaus eine sehr große Menge, die sich aber zum Teil allein gelassen fühlt. Aber zusammen können wir tatsächlich da ein Umdenken auch in der Gesamtbevölkerung erreichen. Dass wir nicht, dass die auch die Politik uns nicht allein lässt damit. Das lässt sich erreichen. Und dann, ja, ich glaube, wir schaffen das.
Mit "Ich glaube, wir schaffen das" endet Manfred Stock ganz in den Fußstapfen von Angela Merkel, die auch gesagt hat, wir schaffen das. Aber der Punkt, der mich vor allem interessiert, ist, dass er gesagt hat, hey, es gibt so viele kleine Leute, kleine Initiativen, die Mut machen, die den Wandel vorantreiben. Und wir haben ja in dem Podcast schon welche gehört. In der ersten Folge haben wir gehört von dem Fischer, der gesagt hat, hey, Brassen werfen wir nicht weg. Wir haben gehört von... wie sich in Ecuador für Naturschutz eingesetzt wird. Wir haben gehört von kreativer Art, Naturparkführung zu machen. Ganz, ganz viele dieser kleinen Dinge. Und das ist das, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, was mir dann Mut macht. Hey, es gibt überall Orte, Leute, die was machen, die sich für Wandel, für Transformation einsetzen. Und wir müssen nur die Augen aufhalten und nach denen gucken. Sie sehen, sie unterstützen uns mit denen freuen und den Wandel damit voranbringen.
Ein ganz konkretes Beispiel des positiven Wandels haben wir euch noch mitgebracht. Im Gespräch mit Manfred Stock wurde ja nochmal deutlich, wie austrocknend Kiefernwälder sind und dass es Waldumbau braucht, um Wasser zu speichern in den Böden. Barbara Rahl betreibt bei Beelitz die Insel der Vielfalt und was dahinter steckt, hören wir in einer kurzen Nachricht von ihr.
Die Insel der Vielfalt ist ein Waldstück, in dem vor über 10 Jahren ein monotoner Kiefernwald in einen artenreichen Mischwald umgewandelt wurde. Heute kann man durch den 1 Hektar kleinen Dschungel durchwandern. Fotos gibt's auf Google Maps unter Insel der Vielfalt im Wald bei Beelitz. Und zwar ist als Ort der Startpunkt für geführte Spaziergänge angegeben, also nicht der Wald selber, sondern der Bahnhof Beelitz-Heilstätten. Aber was hat das jetzt mit dem Wasserhaushalt zu tun? Ganz einfach. Laubbäume bilden Humus, der dem Boden hilft, Wasser zu speichern. Und Laubbäume werfen bekanntlich im Winter ihre Blätter ab und schalten in einen Ruhemodus. Kiefern tun das nicht. Das heißt, Grundwasserneubildung im Herbst findet unter Laubbäumen statt, während Kiefern in warmen Wintern weiter Wasser zehren.
Ja, so viel von diesem wirklich wunderschönen Waldprojekt. Ein anderes kleines mutmachendes Beispiel haben wir euch noch mitgebracht, nämlich eine Schokolade, die CO2-neutral nach vorne gesegelt ist und dann mit dem Fahrrad ankam. Und an dieser Schokolade, die ich hier auch vor euren Ohren sozusagen esse gerade, möchte ich noch ein Beispiel aufmachen, ein Bild aufmachen. Manfred Stock sagt, wir haben die Freiheit und wir haben auch die Freiheit zur Einschränkung. Wenn wir uns nämlich heute einschränken, dann haben wir noch eine Zukunft und dann haben wir in der Zukunft auch noch Ressource. Und um es mal ganz platt auf die Schokolade runterzubrechen, ich habe jetzt diese Schokolade, die nächste kommt erst in einem Monat an. Ich kann die natürlich jetzt komplett aufessen, dann habe ich die Ressource komplett aufgegessen und für den Rest des Monats keine Schokolade mehr. Das wäre sehr traurig. Ich habe aber als handelnder, denkender, fühlender Mensch auch die Freiheit zu verzichten, heute zu verzichten, vielleicht nur ein Stückchen Schokolade zu essen und dann den Rest des Monats auch noch jeweils was zu haben. Und ich glaube, so platt das jetzt mit der Schokolade klingt, das hat ganz viel mit dem zu tun, wie es um die Ressourcen auf der Welt bestellt ist.
Und um das nochmal auf eine globale Ebene zu nehmen, Wir haben genügend Ressourcen, beispielsweise was die Ernährung anbetrifft. Es werden genügend Nahrungsmittel produziert, sodass alle satt werden können. Es werden aber nicht alle satt. Es gibt weiterhin Millionen von Menschen, die hungern. Das heißt, wir können uns wieder die Verteilungs- und Gerechtigkeitsfrage stellen. Und das Schokoladenbeispiel ist vielleicht jetzt eins, das sehr eine individuelle Ebene anspricht. Und es geht um Bewusstsein auf individueller Ebene. Es geht aber auch darum, und das wurde auch im Interview nochmal klar, dass es eine kollektive Verantwortung und Aufgabe ist, uns für ein gerechtes und nachhaltiges Leben für alle einzusetzen.
Und weil du den schönen Punkt aufmachst, Verteilungsgerechtigkeit, ich glaube, da geht es um zwei Komponenten der Verteilungsgerechtigkeit. Es gibt eine Gerechtigkeit, die im Heute liegt. Haben wir im globalen Norden, verbrauchen wir Dinge, die im globalen Süden fehlen. Und es gibt eine Gerechtigkeitsfrage, die auf einer Zeitleiste liegt. Wir verbrauchen heute Ressourcen, die einfach die nächste Generation dann nicht mehr hat. Und wir müssen an diesen beiden Gerechtigkeitsfragen arbeiten. Jetzt war es doch nochmal am Ende ganz schön groß, das Thema. Wir hoffen, ihr habt umso mehr Spaß an der ganzen Folge oder ihr habt ein paar Sachen mitgenommen. Wenn ihr Lust habt, guckt nochmal an den Anfang, an die Morsezeichen. Ihr findet im Internet auch eine Seite, wo ihr euch selber was zumorsen könnt, wenn ihr nochmal auf das spielerische Element kommen wollt, weil manchmal macht auch Spielen einfach Mut.
Wir freuen uns über all eure Rückmeldungen, über bereits gesendete Fotos vom Aralsee und auch auf Post per E-Mail. Schickt uns gerne eure Gedanken, eure Wünsche, eure Fragen, die wir dann in kommenden Folgen aufgreifen werden. Die Adresse ist amstreckenrand@villa-forde.de und damit
sagen wir Tschüss und bis bald und reist mal wieder mit uns.
Angekommen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
Words won't curb CO2 emissions.
Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Forde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.villa-forde.de.